Herzlich willkommen zum Podcast Vertriebsrecht to go.
Willkommen zu unserer jetzt schon dritten Folge Vertriebsrecht to go mit meinem Kollegen Benedikt Lutz und mir, Peter Krüger, wie immer nicht live aus unserem Frankfurter Büro. Jetzt schon ganz spannend, die dritte Folge, das heißt, wir sind offiziell eine Serie.
Das ist eine Serie. Eine Reihe.
Sind wir auch ganz stolz drauf. Und zur Reihe des Tages haben wir auch einen ganz besonderen Gast heute dabei. Wir haben nämlich hier Lucy Gerhardt aus der Practice Group Arbitration dabei, die uns ein wunderbares Urteil nicht nur in betriebsrechtlicher Sicht, sondern eben auch im Hinblick auf eine Schiedsklausel mitgebracht hat. Darüber wollen wir heute gerne reden. Und zum Abschluss haben wir noch eine kleine Überraschung, sage ich mal, vorbereitet.
Genau, gleich zwei Besonderheiten in der dritten Folge, der offiziellen Serienfolge oder Beginn der Serie. Ja.
Aber das kriegen wir hin. Ja. Niemand wird heute überfordert.
Nee, absolut. Dann würde ich sagen, übergeben wir erstmal an dich, Luzi.
Ja, herzlich willkommen erstmal.
Danke, schön, dass du da bist. Einrichten kannst.
Ja. Vielleicht willst du einen Satz zu dir sagen.
Ja, vielen Dank, Peter, Benedikt, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich bei eurer dritten Sendung zu Gast sein darf.
Ja, willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, klasse. Und es passt ja auch ganz gut. Also so ist eine tolle Schnittstelle eigentlich, das Schiedsrecht und dann auf der anderen Seite Vertrieb. Das werden wir ja gleich noch kennenlernen. Vielleicht magst du noch mit ein, zwei Sätzen sagen, womit du dich so beschäftigst in deiner Praxis, damit dann auch gleich alle das richtig zuordnen können.
Ja, vielen Dank. Ich bin spezialisiert auf Schiedsverfahren und internationale Prozesse. Und eine große Frage, mit der man sich da immer auseinandersetzt, ist, welche Streitbeilegungsklausel wählt man? Und das ist, glaube ich, auch die Brücke hier zum Vertriebsrecht, weil also in allen Facetten, vertriebsrechtlichen Facetten wird ja oft gestritten. Also Franchise-Recht, klassisches Vertriebsrecht, Handelsvertreter.
Du sagst genau. Ja, prima. Du hast ein Urteil vom OLG Frankfurt mitgebracht. Erzähl doch mal, worum es da ging.
Ja, und zwar, das ist der Beschluss des OLG Frankfurt am Main, des 26. Zivilsenats, also des Schiedssenats vom 2.1.2025, also erstes Quartal, recht aktuell. Und das setzt sich auseinander mit der Drittwirkung von Schiedsvereinbarungen, also Drittwirkung von Schiedsklauseln in einem Rahmenliefervertrag.
Okay, und was war da der Streitpunkt?
Ja, also das OLG Frankfurt hat sich mit mehreren Fragen auseinandergesetzt. Und zwar hier lag dem der folgende Sachverhalt zugrunde, wie es ja oft ist, bei Konzerngruppen schließt die Muttergesellschaft oder eine Konzerngesellschaft einen Rahmenliefervertrag ab und andere Konzerngesellschaften, meist Tochtergesellschaften, die werden auch bedient über diesen Liefervertrag. Und die Frage war hier konkret mit das Schiedsrecht, inwiefern die Tochtergesellschaften eben an die Vereinbarung in dem Rahmenliefervertrag gebunden sind. Hier war die, also das die Frage stellte sich, weil die Tochtergesellschaften selber nicht Unterzeichnerinnen dieses Rahmenliefervertrags waren.
Also quasi nicht nur, ob die Tochtergesellschaften selbst der Schiedsklausel Gebrauch machen, sondern ob sie auch, ich sag mal, gebunden sind, obwohl sie selbst kein Mitspracherecht bei der Aushandlung des Rahmenvertrages in sich hatten.
Ein wesentlicher Grundsatz des Schiedsverfahrensrechts ist ja, dass man nur an eine Schiedsvereinbarung gebunden ist als Partei, wenn man selber die Schiedsvereinbarung unterzeichnet hat oder den Vertrag unterzeichnet hat, in dem die Schiedsvereinbarung enthalten ist. Also das ist mal der Grundsatz, von dem man ausgeht. Und dann gibt es Sonderkonstellationen, wie die Frage der Drittwirkung, wo eben Dritte, wie hier Tochtergesellschaften, die nicht selbst Unterzeichnerinnen sind, in eben die Wirkung einbezogen werden. Und was bedeutet auch ganz klar, Verzicht auf den gesetzlichen Richter. Also es steht einem dann nicht mehr offen, außer es wird nachträglich darauf verzichtet, in allerseitigem Einverständnis dann zu den staatlichen Gerichten zu gehen. Mhm. Deshalb das schon eine Frage von großer Tragweite ist.
Okay, und in diesem Fall, was hat jetzt das OLG Frankfurt, was hat der zuständige Senat jetzt hier entschieden?
Das OLG Frankfurt hat im Wege einer Vertragsauslegung entschieden, dass hier die Konzerngesellschaften, die Bestellungen unter dem Rahmenliefervertrag getätigt haben, auch in die Drittwirkung der Schiedsvereinbarung einbezogen werden. Also sie erstreckt sich auf die Konzerngesellschaften. Also ganz einfach erklärt ist ein Alles oder Nichts. Wenn die Tochtergesellschaft, Konzerngesellschaft eine Bestellung unter dem Rahmenliefervertrag tätigt, dann gilt auch die Schiedsvereinbarung. Und das Besondere, also trotz der Tatsache, dass sie eben nicht unterzeichnet hat. Und das kann man schon insoweit verallgemeinern, dass das für echte Verträge zugunsten Dritter gilt. Wenn also eine Rahmenliefervereinbarung einen echten Vertrag zugunsten Dritter darstellt, dann ist diese Drittwirkung grundsätzlich möglich.
Okay, das heißt, die Relevanz für die Praxis vielleicht so gesagt besteht jetzt in diesen vergleichbaren Konstellationen, sofern man das dann übertragen kann, darin, dass man sagt, wenn dieser echte Vertrag zugunsten Dritter gegeben ist und ich mich dann entscheide, eine Bestellung zu tätigen unter diesem Vertrag, also unter diesen Möglichkeiten, die mir dazugewandt sind, dass ich dann eben auch die zum Beispiel Schiedsklausel eben für mich mitnehmen muss. Das heißt, dass die mich dann auch bindet.
Genau. Die Ratio dahinter ist, also letztendlich steht es ja dem Dritten, also hier der anderen Konzerngesellschaft frei, die zugewandte Möglichkeit des Abschlusses von Einzelkaufverträgen wahrzunehmen. Wenn ich mich aber dafür entscheide und diese Möglichkeit wahrnehme, dann bin ich eben auch an die Schiedsklausel gebunden. Und insofern stellt das keine irgendwie geartete Benachteiligung dar. Das hat das OLG Frankfurt natürlich auch geprüft. Stichwort Verzicht auf den gesetzlichen Richter, weil und so eben die Begründung, wenn ich die Zuwendung, also das Recht zum Abschluss einer Bestellung eben erhalte, dann beinhaltet dieses Recht von vornherein eben beinhaltet auch die Schiedsvereinbarung. Das heißt, es stellt keine Benachteiligung dar. Die Hauptvertragsparteien sind ja auch an die Schiedsvereinbarung gebunden.
Den Gedanken, den kennt man ja an sich aus Bonusversprechen. Da ist ja, die Rechtsprechung ganz ähnlich, die sagt, wenn ich dir freiwillig einen Bonus gewähre, dann bekommst du ihn eben nur so weit, wie ich den Bonus überhaupt verspreche. Das heißt, nur weil der Bonus vielleicht ein bisschen kleiner ist, als man sich das erhofft, um mal die Analogie zu knüpfen, ist das noch keine unangemessene Benachteiligung. Und das ist ja dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, genau der gleiche Gedanke, der auch hier zählt. Wenn ich das Recht eingeräumt bekomme, unter bestimmten Voraussetzungen Bestellungen bei einem Unternehmen zu tätigen, dann eben nur so weit, wie eben dieses Recht auch eingeräumt wurde.
Es ist ja auch eine typische Konstellation im Konzern, dass eine Gesellschaft, meistens ja die Muttergesellschaft, also Headquarter, sich also verschiedene Rahmenverträge eben abschließt, die auch die anderen Konzerngesellschaften irgendwie berechtigen soll. Insofern ist es eine sehr praxisrelevante Frage und gibt eben auch Rechtssicherheit, dass es zu keiner Zersplitterung des Rechtswegs kommt, nämlich dass etwaige Streitigkeiten dann alle im Schiedsverfahren zu klären sind und nicht, dass die Muttergesellschaft dann ein Schiedsverfahren macht und irgendeine Tochtergesellschaft dann eben vor so ihre Streitigkeiten vor den staatlichen Gerichten klärt.
Im Zweifel dann mit unterschiedlichen Ergebnissen.
Ja, genau. Und deswegen sehe ich das schon als eine sehr positive Entscheidung an.
Super, vielen Dank.
Spannendes Urteil, spannender Einblick aus der Schiedsrechtswelt hier im
der Arbitration-Praxis.
Ja, klasse. Herzlichen Dank für die Einladung.
Okay, super. Ja, das war schon mal ein steiler Auftakt. Jetzt geht's weiter, Benedikt. Du hast zwei Urteile heute mitgebracht. Ja. Willst du dann vielleicht anfangen? Dann machen wir ein kurzes Ping-Pong, dann komme ich in den
Ja, Moment. Genau. Wir haben wie immer die Reihenfolge genau festgelegt vorher. genau, ich starte mit dem LG Düsseldorf, ein Urteil aus dem Januar, 16.01.25. Aktenzeichen kommt in die Shownotes und es geht um Kaffee. Also ein Thema, das uns alle, die wir hier sitzen, glaube ich, brennend interessiert. Ja, genau, also wir werden es wie immer anonymisieren, nicht sagen, wer, um wen es da ging, aber ich sag mal so, das Urteil war jetzt auch ein bisschen in der Presse, vielleicht hat es auch schon der oder die eine andere gesehen. Es ging um Folgendes. Die Klägerin in diesem Urteil verlangte von der Beklagten, das zu unterlassen, Röstkaffee, Kaffeeprodukt, ja, unterhalb der Herstellungskosten anzubieten. Also es geht wieder ein bisschen in die kartellrechtliche Richtung, vertriebskartellrechtliche Richtung bei der Frage Unterkostenpreis. Also ich biete etwas an, was eigentlich günstiger ist als oder unterhalb der Kosten ist, die ich eigentlich dafür aufgewandt habe. Und der Vorwurf war, das könnte eine unbillige Behinderung von Wettbewerbern sein. Denn die Klägerin ist nämlich selbst im Geschäft und verkauft Kaffeeprodukte. Und auf der anderen Seite, die Beklagte ist im Lebensmitteleinzelhandel großer Player und verkauft dort aber natürlich ein ganzes Sortiment, aber unter anderem auch Kaffeeprodukte. In dem Fall ging es im Wesentlichen um Kaffee, Röstkaffee etc. Und der Vorwurf der Klägerin war es eben dadurch, dass die Beklagte in Angebotswochen diesen Kaffee unterhalb und zu Preisen angeboten hat, das wurde im Einzelnen dann dargestellt, die unterhalb der Herstellungskosten der Beklagten liegen, wäre quasi eine Wettbewerbsbeeinträchtigung gegeben, eine unbillige Behinderung letzten Endes der Klägerin gegeben, weil die natürlich ja Schwierigkeiten hätte, damit zu konkurrieren. Also das ist quasi der Vorwurf der Unterkostenpreise hier als Behinderung im Wettbewerb. Das war das Setting. Und das Landgericht hat das zum Schluss aber ganz anders gesehen. Es hat gesagt, das ist hier in Ordnung, diese niedrigen Preise innerhalb der Angebotswochen für den Röstkaffee. Und die Begründung war dann tatsächlich ganz spannend. Also man muss dazu sagen, es gibt im GWB, also das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, gibt es einen Paragraphen, nämlich 20, und da steht unter anderem was drin zu Lebensmittelpreisen. Und die Klägerin hat sich unter anderem darauf gestützt und gesagt, da steht doch drin im Gesetz, die Lebensmittelpreise, da darfst du deine eigenen Einstandspreise nicht unterschreiten. Der Paragraph hat noch ein paar andere Voraussetzungen, unter anderem überlegene Position des Unternehmens gegenüber einem kleinen und mittleren Unternehmen. Das wurde offen gelassen, also klein und mittel oder überlegen.
Da kam es quasi gar nicht mehr drauf an.
Da kam es nicht drauf an, das musste nicht entschieden werden, weil dieser Vorwurf, Verstoß gegen dieses Regelbeispiel, also unter Einstandspreise oder die Generalklausel, eine unbillige Behinderung, weil das eben durch das Landgericht nicht festgestellt wurde.
Okay.
Und das Regelbeispiel Einstandspreis, das war deshalb nicht gegeben, ganz einfach, weil die Beklagte den Kaffee selbst hergestellt hat. Und wie der Einstandspreis nahelegt, setzt es quasi voraus, dass du das Produkt irgendwo erwirbst. Und das ist nicht der Fall, wenn du es selbst herstellst. Das heißt, dementsprechend Regelbeispiel nicht erfüllt.
Interessant, wobei aus meiner Sphäre wäre jetzt Einstandspreis gleichzusetzen mit beim Hersteller natürlich Produktionskosten etc. Also zu welchem Preis kann ich das Produkt herstellen? Was ist meine Gewinnmarge? Und interessant. Also ganz, ganz technisch, sage ich mal, technisches K.O.
Technisches K.O. Also es ist, man hätte natürlich drüber nachdenken können, ist da noch irgendein Ratio dahinter oder sowas. Das ist aber hier nicht verfangen. Also letzten Endes war das schlicht und ergreifend nicht der Einstandspreis, weil man eben es selbst hergestellt hat. Und das andere war die Generalklausel der unbilligen Behinderung. Das ist im Wesentlichen, also ich verkürze stark, ja, auch wieder eine Interessensabwägung. Also auf der einen Seite hast du als Unternehmen natürlich dein Interesse dran, deine Preisstrategie selbst zu machen, natürlich ganz originär, eine kaufmännische Rechnung aufzustellen, zu schauen, wie du zum Schluss dein Geld verdienst. Und das ist quasi abzuwägen mit der Freiheit des Wettbewerbes, ja, die durch das GWB eben geschützt werden soll. Und die Frage, ob man da jetzt beispielsweise eine Verdrängungsabsicht gegenüber Wettbewerbern zum Ausdruck bringt oder ob dieses Verhalten so schädlich, in Anführungszeichen, für den Wettbewerb ist, dass es eben eine nachhaltige Beeinträchtigung des Wettbewerbs darstellen kann. Und bei Abwägung dieser Umstände oder Prüfung dieser Voraussetzungen ist eben das Landgericht auch zum Ergebnis gekommen, dass diese Voraussetzungen nicht gegeben sind. Zum einen keine Verdrängungsabsicht, weil es eben kaufmännisch vertretbar ist, eine Kalkulation anzubieten, wo man sagt, naja, ich verdiene jetzt mit Produkt A und B vielleicht kein Geld, aber mit den anderen, die ich im Sortiment habe. Ja, das ist eben nicht nur ein Kaffee.
Macht Sinn.
Genau. Und das andere ist, da kamen noch weitere Aspekte hinein, nämlich zum Beispiel die Häufigkeit war begrenzt durch Aktionswochen, also nicht dauerhaft. Aber selbst darüber hinaus, selbst wenn man das nicht hätte, dann wäre es immer noch fraglich, zumindest so nach dem Landgericht, ob der Kaffee wirklich, der Kaffee, der Wettbewerb nachhaltig beeinträchtigt ist. das hat es daran festgemacht, dass es sagt, naja, es ist ja nicht nur der Preis, um den man hier konkurrieren kann, weil die Klägerin, die eben ein bisschen stärker auf den oder eigentlich nur auf den Kaffee fokussiert ist im Wesentlichen, die kann natürlich noch andere Parameter anbieten, mit denen sie vielleicht die Kunden gewinnen. Zum Beispiel bessere Leistungen, irgendwie ein spezielleres Angebot, Qualität, Beratung, also andere Punkte, die eben auch für die Kunden wichtig sind.
Du sagst, Preiswettbewerb ist nicht der einzige Wettbewerb, quasi runtergebrochen.
Runtergebrochen, genau das. Und deshalb insgesamt war das Verhalten dann der Beklagten hier nicht zu beanstanden. Wo das Verfahren jetzt steht, ob es noch weitergeht, kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Das wird
ja, interessant. Also ich hatte es jetzt schon im Hinblick auf die Aktionswochen, die du genannt hattest, fast schon vermutet, dass das nicht ausreichen wird, um einen dauerhaften Verdrängungswettbewerb begründen zu können. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie das Landgericht den Fall beurteilt hätte, wenn wir jetzt wirklich einen dauerhaften Tiefpreis gehabt hätten, ob das dann wirklich zum gleichen Schluss gekommen wäre. Aber das wäre wieder Glaskugel.
Ja, absolut, absolut. Kaffeesatzleserei wäre das gewesen. Das wollen wir hier nicht betreiben. Genau.
So, Benedikt, vielen Dank dafür. Wir bleiben beim OLG Düsseldorf, allerdings leider nicht beim Kaffee. Ich habe ein Urteil vom 10.10.2024 mitgebracht, Aktenzeichen 14D, O14/22. Das ist ein ganz besonders tolles Urteil. Warum? Weil es nämlich sowohl um Handelsvertreterrecht geht, als auch um Kartellrecht. Ja, also quasi meine beiden Herzgebiete schön miteinander vereint. So, für dich auch was dabei mit dem Kartellrecht. Alle sind glücklich. Super Sache. Kleiner Disclaimer vorneweg. Dieses Verfahren wurde und wird momentan von unserer Kanzlei betreut. Wir zwei allerdings, wir sind nicht daran beteiligt. Ich glaube, wir haben das auch erst durch das Urteil erfahren, dass es dieses Verfahren überhaupt bei uns in der Kanzlei gibt.
Zumindest die Entscheidung, ja, genau. Ja.
Genau. Das heißt, alles, was wir jetzt hier sagen, ist natürlich unsere eigene Meinung. Und ja, wir sind selbst in das Verfahren nicht involviert. Also auch von uns gibt es da leider keine Insights. Trotzdem ist es ein wahnsinnig spannendes Urteil, weswegen es wir jetzt auch hier aufgeführt haben. Also worum ging es? Es ging einerseits um den Klassiker, das sogenannte Provisionsweitergabeverbot und andererseits um das sogenannte kartellrechtliche Handelsvertreterprivileg. Ja, was hat es damit auf sich für die Begriffe vielleicht nicht kennen? Provisionsweitergabeverbot, das steckt im Namen schon drin. Das ist ein Verbot des Prinzipals an den Handelsvertreter, Teile der eigenen Provision an den Kunden weiterzugeben. Warum? Ganz klar, man möchte den Preis stabil halten. Oft wird als Argument angeführt, man möchte, dass eben das Produkt über die Servicequalität, über die Beratungsqualität an den Mann gebracht wird und nicht über Preisnachlässe. Mhm. Ja, das ist das eine. Also darunter kann aber dann zum Beispiel auch fallen, dass man sagt, kannst auch nicht von deiner Provision irgendwie, ich sag mal, einen Zusatz kaufen und dem Kunden schenken. Also wenn man bei meinem Fahrradvertrieb ist, dass man als Fahrradvermittler sagt, naja, pass auf, ich kaufe einen Helm. Den schenke ich dir dann. Das wäre dann von sowas auch umfasst. Ja. Und das kartellrechtliche Handelsvertreterprivileg, das ist eben eine Ausnahme vom Kartellverbot, also von § 1 GWB, 101 AEUV. Und der Gedanke ist eigentlich ganz simpel. Man sagt, der Handelsvertreter, so wie er der Gesetzgeber im Sinn hatte, als er den Handelsvertreter geschaffen hat, der ist eigentlich so nah am Unternehmer dran, dass der kartellrechtlich als Teil des Unternehmers zu bewerten ist, also kein eigenes Unternehmen, keine eigene wirtschaftliche Einheit. Und deswegen gilt dann in dem Verhältnis Unternehmer-Handelsvertreter quasi das Kartellverbot in gewissen Maßen nicht. Also betrifft dann nur den Produktmarkt. Da darf der Unternehmer dann beispielsweise Vorgaben machen, betrifft aber nicht den Vermittlermarkt. Ganz wichtige Unterscheidung. Da kommen wir aber gleich nochmal in aller Ausführlichkeit dazu.
Genau. Ja.
So, worum ging's? Die Beklagte, die bietet Kreuzfahrten an und vertreibt diese Kreuzfahrten über Reisevermittler, also natürlich ganz klassische Handelsvertreter. Und wie es natürlich sein musste, die Handelsvertreterverträge, die sahen eben ein solches Provisionsweitergabeverbot vor. Und natürlich verstieß auch die Klägerin gegen dieses Provisionsweitervergabeverbot und wurde deswegen letztlich von der Beklagten außerordentlich gekündigt. Dagegen wehrte sich dann natürlich die Klägerin, sagte, nee, das ist unwirksam, das könnt ihr nicht mit mir machen. Das Provisionsweitergabeverbot sei vor allem unwirksam. Und mit dieser Frage hatte sich dann das EG Düsseldorf zu befassen. Mhm. So, jetzt hat sich das OLG Düsseldorf erstmal es hatte zwei wesentliche Fragen zu entscheiden. Einerseits, greift das Handelsvertreterprivileg überhaupt? Und andererseits, ist dieses Provisionsweitervergabeverbot denn überhaupt unwirksam? So, also ganz einfache Fragen so gesehen. So, wann gilt denn das Handelsvertreterprivileg? Na, der EuGH hat früher gesagt, na, wir brauchen einerseits eben diese besonders enge Eingliederung in die Absatzstruktur des Unternehmers und andererseits darf der Handelsvertreter keine erheblichen Risiken tragen. Na, also zum Beispiel Lagerrisiken oder Absatzrisiken, denn die trägt der Handelsvertreter üblicherweise nicht, zumindest nach dem gesetzlichen Leitbild. Denn er vermarktet die Produkte ja im fremden Namen und auf Rechnung des Prinzipals. Die Kommission, die hat eigentlich schon immer gesagt, so nee, Eingliederung kommt es nicht so wirklich drauf an. Maßgeblich ist eigentlich nur die Risikoverteilung. Stellt auch in den Leitlinien auch heute noch maßgeblich auf die Risikoverteilung ab. Da gibt es ganze Kataloge an verschiedenen Risiken, die der Handelsvertreter tragen darf oder die auch nicht tragen darf. Und seit 2006, da gibt es die sogenannte CEPSA-Entscheidung des EuGH und da haben sich die beiden so ein bisschen angenähert. Da hat der EuGH gesagt, naja, die Eingliederung liegt halt in der Regel vor, wenn der Handelsvertreter keine erheblichen Risiken tragen muss. Also das heißt, seit 2006 geht eigentlich die Lehre davon aus, dass EuGH und Kommission mehr oder weniger auf einer Linie sind, dass die eigentlich zum gleichen Ergebnis kommen. Und dass diese Unterscheidung seither eigentlich passé ist. Das war auch meine Auffassung, bis zuletzt das LG Düsseldorf daherkam und gesagt hat, nee, Freunde. Also diese Eingliederung, das Kriterium gilt unverändert fort. Das müssen wir prüfen. Ja, das können wir nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Und deswegen hat das LG Düsseldorf eben hier auch eine umfangreiche Prüfung vorgenommen und sich überlegt, ob das Handelsvertreterprivileg jetzt gilt oder nicht.
Ja.
So. Aber das LG Düsseldorf kam eben auch zu dem Ergebnis und hat gesagt, naja, hier ist ja eher der Vermittlermarkt betroffen, also nicht der Produktmarkt, auf dem das Handelsvertreterprivileg gilt, sondern eben der Vermittlermarkt, der Markt zwischen Unternehmer und Vermittler betreffend die Dienstleistung, die der Vermittler anbietet. Und da gilt das Handelsvertreterprivileg ohnehin nicht. Aber das LG Düsseldorf, das hat gesagt, nee, so geht's nicht. Also dieses Kriterium der Eingliederung, das gilt unverändert fort. Das muss geprüft werden. Das kann man nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Ja. Und hat dann eben auch hier eine umfangreiche Prüfung vorgenommen, ob jetzt das Handelsvertreterprivileg letztlich erfüllt ist oder nicht. Hat insbesondere auch darauf abgestellt, für wie viele verschiedene Unternehmer ist zum Beispiel so ein Reisebüro tätig. Solche Sachen. Und dann hat es sich in einem zweiten Schritt eben mit der Frage befasst, naja, wie ist das denn, wenn wir jetzt hier einen echten Handelsvertreter haben, ist dann das Provisionsweitergabeverbot vielleicht trotzdem zulässig oder ist es unzulässig? Grundsätzlich muss man sagen, so eine Preisbindung, wie wir sie hier dann hätten, dass man sagt, lieber Handelsvertreter, du musst das Produkt zum Preis X anbieten, das wäre eigentlich, wenn man mal an das Vertragshändlerrecht zum Beispiel denkt, eine ganz klare Preisbindung der zweiten Hand, das wäre verboten. Also der Prinzipal darf dem Vermittler oder dem Absatzmittler nicht vorschreiben, zu welchen Preisen er die Produkte an den Mann zu bringen hat. Anders im Geltungsbereich des Handelsvertreterprivilegs. Das kennt man aus dem Handelsvertreterrecht, ist das üblich, dass der Prinzipal eben vorgibt, lieber Handelsvertreter, du musst zu diesen Preisen, zu diesen Konditionen das Produkt eben vermitteln. Und da ist das auch völlig unproblematisch im Geltungsbereich des Kartellprivileges.
Genau, also des Handelsvertreterprivileges. Was man da vielleicht noch sagen kann, ist, was du gerade gesagt hast, bei Handelsvertretern besteht ja, also beim echten und unechten, immer die Besonderheit, dass der Kaufvertrag ja mit dem Prinzipal geschlossen wird zwischen Kunden und Prinzipal. Das heißt, der Prinzipal, so wie du ja sagst, gibt den Kaufpreis natürlich vor, aber zumindest beim unechten Handelsvertreter ist es völlig unstreitig und steht auch so in den Leitlinien, dass ich dem eben nicht vorgeben kann, die Provisionen nicht weiterzugeben oder weitere Rabatte nicht zu gewähren. Ne? Das heißt, den Preis, den der Kunde effektiv bezahlt, der kann dann variieren vom Kaufpreis.
Ja. Beim unechten Handelsvertreter, weil da das Handelsvertreterprivileg nicht gilt.
Ja.
So, jetzt ist das EG Düsseldorf weitestgehend in die gleiche Stoßrichtung gelaufen, wie es auch das OLG München schon 2015 getan hat. Die Entscheidung, die von mir gerne als die Wurzel allen Übels bezeichnet wird. wobei das LG Düsseldorf, was man sagen muss, das OLG München jetzt hier auch nicht ausdrücklich zitiert hat, aber trotzdem ist die Argumentation irgendwie die gleiche. Also entweder hat man sich die gleichen Gedanken gemacht oder man hat vergessen, das OLG München zu zitieren. Was hat das OLG München damals gesagt? Das OLG München hat gesagt, naja, ein Provisionsweitergabeverbot ist auch bei einem echten Handelsvertreter kartellrechtswidrig. Also das ist erstmal ein Hammer gewesen. Denn das OLG München sagt, naja, das tangiert doch die Sphäre des Unternehmers überhaupt nicht, wenn der Handelsvertreter aus seiner eigenen Provision dem Kunden was gibt. Ja. Also der Unternehmer, der bekommt den Vertrag vermittelt, genauso wie er es vorgegeben hat. Sagen wir mal, ein Fahrrad für 500 Euro und dann gibt der Handelsvertreter aus seiner eigenen Provision noch einen Fahrradhelm dazu, um bei dem Beispiel zu bleiben. Das tangiert den Unternehmer, so das OLG München, nicht. Ja, er bekommt genau das, was er wollte. So, dann sagt das OLG München weiter, na, außerdem ist ja hier der Vermittlermarkt betroffen und gar nicht der Produktmarkt. Also nochmal zur Erinnerung, der Vermittlermarkt ist der Markt, auf dem die Handelsvertreter mit ihrer Dienstleistung gegeneinander konkurrieren.
Ja.
Und zwar gegenüber dem Prinzipal.
Genau.
Ja, und das OLG München hatte damals gesagt, naja, der Preisvorteil ist doch eine Möglichkeit, um auf diesem Markt untereinander zu konkurrieren. Sehe ich ein bisschen anders, komme ich gleich nochmal zu. Aber das hat das OLG München dann letztlich zum Anlass genommen, zu sagen, naja, hier ist das Handelsvertreterprivileg eben nicht relevant, weil der Vermittlermarkt betroffen ist. Und deswegen ist § 1 GWB bzw. 101 AEV uneingeschränkt anwendbar. Und ein solches Provisionsweitergabeverbot eben dann nichtig, weil es gegen das Kartellrecht verstößt. So, und genau das hat letztlich jetzt auch das LG München noch einmal entschieden. Hat auch nochmal gesagt, naja, dem Handelsvertreter, dem muss es doch freistehen.
Das LG Düsseldorf, ne?
Ja, ja, das ist München. Genau, das LG Düsseldorf hat das nochmal entschieden. Und es hat nochmal argumentiert, naja, dem Handelsvertreter, dem muss doch freistehen, zu welchen Preisen er seine Dienstleistung anbietet. Ja, aus meiner Sicht ist das ein Denkfehler, denn der Handelsvertreter bietet seine Leistung ja nicht gegenüber dem Endkunden an. Und das Provisionsweitervergabeverbot betrifft ja auch nicht die Frage, zu welchen Preisen er seine Leistung anbietet, sondern es betrifft ja die Frage, zu welchen, ob er seine eigene Provision weitergeben darf.
Ja, ja,
also gegenüber dem Unternehmer bleibt die Leistung des Handelsvertreters genau die gleiche. Also auch der Preis der Leistung bleibt die gleiche. Die Provision ändert sich nicht. Und aus meiner Sicht ist das eher eine Frage des Produktmarktes. Ja, also die Frage, wie teuer ist letztlich aus Sicht des Verbrauchers das Produkt? Der Vermittlermarkt, der ist aus meiner Sicht da eher weniger betroffen, weil es geht ja nicht darum, dass jetzt der eine Handelsvertreter gegenüber dem Unternehmer eine günstigere oder bessere Dienstleistung anbietet, sondern er bietet ja dem Kunden etwas an, nicht dem Prinzipal.
Ja, ich glaube, das ist, man kann sagen, Deutschland ist auch, wenn ich das richtig im Blick habe, ich habe jetzt natürlich nicht jedes Mitgliedsland der EU geprüft, aber ich glaube, Deutschland ist auch das einzige Land, das das bei der echten Agentur überhaupt als umstritten erachtet. Ich glaube, normalerweise geht man tatsächlich außerhalb davon aus, dass man der echten Agentur eben ein Provisionsweitergabeverbot vereinbaren kann, eben genau aus der Überlegung heraus, Produktmarkt ist freigestellt. Und so lese ich ehrlicherweise auch die Vertikalleitlinien, vor allem in Randnummer 192. Aber klar, es ist wahrscheinlich umstritten, das kann man schon sagen. Und das,
ja, also mir sieht's anders. Also im europäischen Markt sind wir, glaube ich, mit unserer deutschen Sicht, mit diesem OLG München-Urteil, beziehungsweise jetzt zusätzlich das LG Düsseldorf dazu, eigentlich immer weit allein gewesen. Ich glaube, diese Auffassung, die stieß auf europäischer Ebene immer so ein bisschen auf Unverständnis. Das LG Düsseldorf, das hat jetzt, ich nenne es mal jetzt nicht die goldene Brücke, denn so golden ist sie nicht. Das LG Düsseldorf hat gesagt, naja, man muss halt dann auf die Einzelfreistellung schauen. Einzelfreistellung, was heißt das? Im Zweifel kann eben auch ein an sich kartellrechtswidriges Verhalten im Einzelfall freigestellt sein, wenn es eben besondere Vorteile für die Warenerzeugung oder Verteilung bietet. Gibt noch weitere Voraussetzungen. Die Voraussetzungen sind insgesamt sehr hoch. Und hier hatten zum Beispiel auch die Beklagte argumentiert, naja, dieses Provisionsweitergabeverbot, das soll ja irgendwo auch den Trittbrettfahrereffekt verhindern und die Beratungsleistung der Reisevermittler stärken. Also was der Gedanke dahinter? Ich kann mich beim Reisevermittler A über das Produkt beraten lassen. Die hat einen tollen Service, der kennt die Produkte, der macht eine richtig tolle Beratung. Und dann gehe ich zum Reisevermittler B, weil ich da noch einen Strohhut geschenkt kriege. Also mal ganz blöd gesagt, oder also, ne, also der gibt halt dann etwas aus seiner Provision weiter. Genau das möchte man verhindern, dass die Reisevermittler sich dann hier gegenseitig kannibalisieren. Der eine macht die tolle Beratungsleistung, der andere, der gibt halt ein bisschen was aus seiner Provision weiter und der kriegt letztlich dann die Provision, obwohl die ganze Arbeit der andere gemacht hat. Das möchte man verhindern. Das kann durchaus auch ein Argument im Rahmen einer Einzelfreistellung sein. Aber ich würde mich jetzt grundsätzlich nicht darauf verlassen, dass ich mit einer Einzelfreistellung durchdringe. Das Problem ist, das weiß man nämlich leider immer erst hinterher, wenn man das Gerichtsverfahren durchgestritten hat, ob die Einzelfreistellung durchgeht oder nicht. Ich habe also nicht diesen Safe Haven der Vertikal-GVO oder auch des Handelsvertreterprivilegs. Und damit wäre zumindest für mich so eine Einzelfreistellung erstmal sehr, sehr unruhiges Fahrwasser, wo ich nicht gern reingeraten würde. Ja.
Ja.
Also, ich glaube, man kann sagen, Benedikt, wir sind uns beide einig, dass wir das LG Düsseldorf-Urteil eher schwierig finden. Und ich glaube, wir sind ganz gespannt darauf, wie die Sache weitergeht. Wir wissen jetzt, oder wir hoffen darauf, dass wir vielleicht sogar ein Berufungsurteil bekommen.
Ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Ich glaube, wir haben beide Argumente dagegen, warum man es anders sehen kann. Und ich denke auch, die Thematik ist auch insofern umstritten, als dass das auf jeden Fall spannend bleibt.
Ja. Gut, dann sind wir, glaube ich, entgegen unserer Ankündigung für heute schon durch mit unseren Urteilen.
Ja, wir kürzen ein bisschen ab. Ne? Wir haben schon ein bisschen viel Zeit gebraucht. Das zweite Urteil packen wir in die Shownotes. Das wäre oder eine Entscheidung vom OLG Celle gewesen. Die ist auch spannend, eignet sich eigentlich ganz gut so aus Anschauungszwecken und mit Blick auf die Prüfungsstruktur. Aber das verlinken wir einfach für Interessierte.
Ich glaube, das ist jetzt auch für einen Podcast vielleicht dann doch nicht ganz das Richtige. Aber wir haben ja auch noch eine Überraschung versprochen. Wir haben nämlich tatsächlich uns noch was überlegt, was wir jetzt zukünftig immer so als Abschluss oder vielleicht auch zu Anfang, das schauen wir noch mitbringen wollen. Das sind die von uns erfundenen Nerd-Shorts, haben wir sie genannt. Genau. Also, was haben wir uns darunter vorgestellt? Was wollen wir jetzt machen? Das sind quasi kleine Schmankerl aus unserer Beratungstätigkeit, also aus dem, was wir gerade so auf dem Tisch liegen haben. Interessante Gedanken und Probleme aus unserer Alltagspraxis.
Ja. Ja. Punkte, die man bei der Vertriebsvertragsgestaltung im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal, vielleicht beachten könnte, weil
so
sie
sieht's aus. Sind.
Ja.
Und Lucy, weil wir dich heute dabei haben, haben wir gedacht, wir bleiben gleich bei den Schiedsklauseln, den Schiedsverfahren. Vielleicht willst du einfach kurz loslegen.
Ja, ich habe noch ein Highlight mitgebracht, und zwar das BWH-Urteil vom 9. Januar 2025 zu der Möglichkeit, allgemeine Geschäftsbedingungen, also anders gesagt zu der Möglichkeit, die AGB-Inhaltskontrolle, ja, gepaart mit einer Schiedsvereinbarung auszuschließen.
Und das ist ja aus vertriebsrechtlicher Sicht ja Sicht der heilige Gral des AGB-Rechts. Wir sind gespannt, was du uns erzählen kannst.
Ja.
Ja, es ist, also Unternehmen interessieren sich ja sehr dafür. Ne? Es ist immer die Frage, inwieweit kann ich die Inhaltskontrolle ausschließen, die 305 fortfolgende eben die Anwendbarkeit beschränken. Gerade im internationalen Kontext. Da wird es oft als Hemmschuh gesehen des deutschen Rechts. Und da gleich um mal vorzubauen, also ob das jetzt materiell rechtlich wirksam ist oder nicht, das hat der BGH nicht endgültig entschieden. Er hat entschieden, dass jedenfalls eine Schiedsklausel, die AGB-Recht ausschließt, dass die Schiedsklausel wirksam ist. Ja? Also diese Hürde ist schon mal genommen. Man landet dann wirksam vor einem Schiedsgericht, und ob dann materiell rechtlich der Ausschluss wirksam ist, ist dann Sache für das Schiedsgericht, das zu entscheiden. Okay. Der BGH hat ein paar Pointer, also ein paar Hinweise gegeben, die Rückschlüsse erlauben, was er inhaltlich von der Wirksamkeit hält. Und das ist auf Vollstreckungsebene, bleibt es natürlich überprüfbar von der staatlichen Gerichtsbarkeit. Also das Ergebnis des Schiedsgerichts, der Schiedsspruch, das darf nicht im Widerspruch stehen zur Grundordnung des deutschen Rechts.
Ne? Das heißt, sonst ist im Zweifel ein Schiedsurteil, selbst wenn die Schiedsrichter kein AGB-Recht anwenden, weil man es abgedungen hat, nicht vollstreckbar in Deutschland.
Ja, genau. Ja, ja. So kann man es unterbrechen. Also jedenfalls die Grundsätze Treu und Glauben 242 etc., auf denen ja auch die Inhaltskontrolle der 3.5 fortfolgende BGB fußt, die wird man nicht ausschließen können. und das Ergebnis, also der Schiedsspruch, der darf auch nicht zu einem Ergebnis führen, was unvereinbar ist mit der deutschen Rechtsordnung.
Okay, jetzt hatte ich mir im Vorfeld schon überlegt, ein Dauerbrenner bei uns im Handelsvertreterrecht ist immer der Handelsvertreterausgleichsanspruch, Eingriffsnorm auch im internationalen Verkehr, also die kann auch nicht durch Rechtswahl abgedungen werden. Das heißt, das wäre zum Beispiel auch ein Fall, wo man sagt, wenn ich das kann ich auch nicht über eine Schiedsklausel oder eine Schiedsabrede dann umgehen, wenn ich auch da wahrscheinlich auch wieder in Vollstreckungsprobleme laufen würde.
Na, du kommst natürlich gleich mit den schwierigen Fragen um die Ecke. Also, Handelsvertreterrecht, das ist insofern nochmal ein Sonderfall. Da haben sich die deutschen Gerichte ja auch schon zu geäußert, dass praktisch hier sogar die Schiedsfähigkeit unter Umständen gefährdet sein kann, wenn deutsches zwingendes Recht umgangen wird. Ne?
Und, okay, das wäre genau der Fall, der mir vorschwebt.
Das ist dann nochmal, glaube ich, ein Thema für eine andere Sendung. Und da gibt es nämlich auch Entscheidungen zu, die gesondert besprochen werden können.
Ja, prima.
Ah, klasse. Aber das war doch, finde ich, ein gelungener Auftakt für die Nörshorts mit der Frage AGB oder Ausschluss der AGB-Kontrolle, Fragezeichen, soweit wohl noch offen, zumindest vor dem BGH.
Der Heilige Gral ist noch nicht gefunden, wenn ich das richtig verstanden
habe. Noch nicht gefunden.
Manche hätten es gerne, ja, aber da ist manchmal der Wunsch auch Vater des Gedanken. Ja.
Klasse, also dann super, vielen Dank. Dankeschön nochmal und wir bringen dann genau ab sofort die Rubrik in jeder weiteren Folge immer kurz und knapp Punkte, die man bei der Vertragsprüfungen, Gestaltung im Vertrieb berücksichtigen könnte.
Ja, Luzi, nochmal vielen Dank auch an dich, dass du heute bei uns warst und uns mit deiner Weisheit beglückt hast. Das war echt super.
Herzlichen Dank, es hat viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Ja. Und alle, vielen Dank an alle, die zugehört haben.
Wie immer übrigens sämtliche Aktenzeichen, Urteile fassen wir wieder zusammen. Also der gespitzte Bleistift konnte auch bei dieser Folge wieder
in der Tasche bleiben. Kommt alles in die Shownotes. Genau. Und wir freuen uns aufs nächste Mal und vielen Dank nochmal.
Wiederschauen.